Hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andi Ogris. Heute mit Wiener Trainer Meme Zücü.
Memo ist okay.
Wie sagen Sie dir eigentlich? Hast du einen Spitznamen gehabt als Spieler immer, als Trainer? Dürfen dich alle Spieler duzen?
Ja, grundsätzlich sind wir schon per Du. Da habe ich kein Thema mehr. Also mich muss keiner mit Herr Trainer ansprechen. Memo. Ich habe ja mit einigen auch zusammengespielt. Deshalb ist die Beziehung dann auch ein bisschen enger.
Sehr speziell. Du bist inzwischen 35 Jahre. Das ist deine erste Station Vienna. Hast Vienna 2 gemacht. Jetzt die Profimannschaft nach dem Alex Zellhofer. Bist eingesprungen. Dann hast du einen Vertrag gekriegt als Cheftrainer nach dem Platz 3 letzte Saison. Fühlt sich's anders an, jetzt in der ersten Reihe zu stehen? Ich meine, du bist jetzt doch schon einige Spiele.
Ich glaube, es fühlt sich gleich an. Das Gefühl ist immer Spiel für Spiel gleich. Man hat diese Aufregung, diese Anspannung und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Egal, ob ich jetzt länger Cheftrainer bin oder nicht, sobald man auf der Linie steht, ist, glaube ich, das Gefühl immer gleich.
Ist auch toll, die Arbeit zu sehen, die du geleistet hast bei Vienna 2, weil man sieht jetzt in der Stadtliga oder in der Wiener Liga, die sind Tabellenführer und Aufsteiger, also richtig starke zweite Mannschaft auch. Davon profitierst du wahrscheinlich auch jetzt als Trainer der Ersten.
Ja, auf jeden Fall. Wir wollten einfach im Nachwuchs schon beginnen, klarer zu arbeiten, besser zu arbeiten. Haben wir auch über die letzten Jahre geschafft. Die Amateure haben einen super Weg hinter sich, mit mir und auch nach mir. Und man sieht jetzt auch immer wieder junge Spieler, die diesen Weg einfach gehen, über die Amateure zu uns in die Kampfmannschaft. Und das ist das Ziel, was wir haben, einfach die eigenen Jungs noch mehr fordern und fördern, damit sie einfach bei der Kampfmannschaft uns helfen können.
Euer Sportdirektor Andi Ivancic, der war ja auch schon am Stammtisch, hat wieder 2 Spiele hochgezogen, mit Profivertrag ausgestattet. Ich meine, hochgezogen, die sind eh schon bei dir. Also, sie haben einen ersten Profivertrag unterschrieben, Namdi und Ditkov. Was ist da zu sagen? Freut dich sehr. Motiviert es die Burschen nochmal extra, wenn sie den ersten Profivertrag unterschrieben haben?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Cassie, also Namdi ist ein Prototyp, wo ich sage, rechts außen ist der wirklich richtig gut.
Verteidiger,
ja, der macht das richtig gut, hat jetzt viele Spiele auch gespielt, von Anfang an über 90 Minuten. Ist wirklich auch im Kopf klar, bodenständig, was für mich sehr wichtig ist, weil es ist immer so ein schmaler Grat zwischen, okay, jetzt bin ich Profi und was will mir wer sagen? Und dann gibt es halt Spieler wie Cassie und wie Ditkov, die einfach bodenständig sind, Tag für Tag arbeiten, immer klar sind, auf 100% sind. Und solche Spieler müssen einfach die Plattform bekommen, dass sie sich zeigen können.
Kenji, hast du den Forscher kennt, vor er nach Salzburg gegangen ist? Oder der ist ja in Wiener, der war dann in Salzburg, hat in Salzburg Ausbildung genossen. Okay. Und Andi Ivancic hat natürlich über seinen Sohn auch spezielle Beziehungen zum FC Salzburg, zum Red Bull Salzburg. Merkt man das, dass er da einiges angenommen hat von der Red Bull-Schule?
Ja, man sieht es schon. Ich glaube, das ist schon etwas, wenn du 3-4 Jahre dort bist, das verinnerlicht, ja, von der Art und Weise, wie er dann spielt und Kleinigkeiten, Details wie Vorchecking oder Durchattackieren und so, das hat er drin. Ich habe ihn davor nicht gekannt, er ist dann bei den Amateuren zu mir dazugekommen, hat mittrainiert, wo ich dann gesagt habe, okay, den nehmen wir dazu und hat über die letzten Jahre einfach eine super Entwicklung gemacht.
Andi, die Vienna, eine große Nummer im österreichischen Fußball, der älteste Verein des Landes, mit einer Riesengeschichte, mit einem wunderschönen Naturstadion, muss wirklich sagen, wir haben es aber auch erlebt, wo irgendwie die Schafe dort gegrast haben und man Angst haben musste, dass Richtung Hohe Warte rauf zur Wetterstation das alles verwildert. Die Vienna hat die letzten Jahre schwierige Zeiten durchgemacht, war unten in der 5. Liga, ist wieder rauf. Jetzt sind sie am Sprung, ganz klar die Nummer 3 in Wien. Sie haben dem FAC da den Rang abgelaufen. Vienna für dich immer ein sympathischer Verein gewesen, ein toller Verein. Was verbindest du mit der Vienna?
Ja, eigentlich verbinde ich sehr viele Erinnerungen, weil ich kann mich ja noch erinnern, dass ich in der Bundesliga gespielt habe, also wo es diese kleinen Davis gegeben hat, aus der Rapid, Sportclub, Vienna.
Und der VVC zum Teil.
Und der VVC war dann auch noch dabei. Also wir haben 5 Wiener Vereine gehabt in der Bundesliga.
Plus Admira eigentlich auch.
Admira ist Niederösterreich.
Und bis jetzt zu der Zeit, da waren es noch klar, das ist ein Fassbär.
Ja, aber das war vor dem Krieg. Okay. Also, da war nur Schwarz-Weiß-Fernsehen. Und von daher habe ich natürlich viele gute Erinnerungen, die in meiner Preisklasse altersmäßig sind. Die werden sich auch noch zurückerinnern können, dass er mit der Mario Kempes dort gespielt hat. Also dann haben sie ja irgendwann einmal, glaube ich, sogar diesen 100-jährigen Sturm gehabt mit Baritz, Birkner und weiß der Kuckuck, fällt mir jetzt der Dritte, Dritte, aber es waren auf jeden Fall.
Rabitzweiler.
Auch der Fred Rabitzweiler, das bestimmt. Ein richtig, richtig guter. Aber wie gesagt, also viele, viele schöne Erinnerungen an die Wiener und wir haben viele, viele Sachen, die Wiener richtig gut gemacht haben. Und jetzt, wo sie dann halt durchgereicht worden sind, die eine oder andere Liga, hat man mit dem Roland Schmidt halt dann wieder wem gewinnen können, der ein Ziel hat, der einen Plan hat und der zieht das rigoros durch. Und im Vorfeld war es halt jetzt noch, oder in der Vergangenheit war es halt der Mäcki Katzer, der dort tätig war, jetzt ist der Andi Ivanschitz. Das hat immer alles ein bisschen so einen Rapid-Hintergrund, auch der. Aus dem Rapid-Nachwuchs kommt. Also da gibt es natürlich viele Verbindungen dorthin, aber sie haben natürlich auch Austria-Spieler. Also der Luca Edelhofer ist eine ehemalige Austria-Nachwuchsschule, der Noah Steiner ist einer, der aus der Austria-Nachwuchsschule kommt, der Bumbic, kommt auch noch. Nicht, also der Sand Luxel gibt einige, da haben sie ganz gut gewirtschaftet und ganz gut zusammengestellte Truppen, mit viel Routine ausgestattet, aber auch mit viel, viel technischen Feinheiten. Also man sieht schon, dass man auf die hohe Warte geht, sieht man einen richtig guten Fußball. Und für mich halt auch einer meiner Lieblingsspieler, weil ich habe ihn selber bei den Austria-Amateure gehabt, auch. Omerovic, das ist für mich so ein richtig geiler Kicker.
Super, ja, und zu deiner Zeit, wo du gesagt hast, früher auch mit Ernstl Dokkowil ein Trainer gewesen, der es in Europa Cup geführt hat, dazu mal gegen Ikas oder Tromsø, ein Trainer, den du sehr geschätzt hast, der Zeit immer sehr gut gearbeitet hat.
Ja, natürlich, weil ich ihn selber auch gehabt habe. Ich habe ihn bei der Admira gehabt und bei Dokkowil Ernstl hat ein gutes Handel gehabt für junge Menschen. Aber genau das ist ja das, was jetzt dieses neue Trainergespann, was wir jetzt bei der WN haben, weil wir haben ja nicht nur in Memo da sitzen, sondern wir haben jetzt den Roman Kinas da erst vor nicht allzu langer Zeit da sitzen gehabt und vorher halt auch in Ivanschitz Andi und in wem auch Alex immer, vollkommen egal. Und da sieht man halt, dass da wirklich ein Plan dahinter ist und dass sie eine Struktur drinnen haben und sie verfolgen ein Ziel und dem gehen sie richtig nachhaltig auf den Grund. Und jetzt haben sie ein dynamisches, junges Trainergespann. Und bis jetzt kann man, glaube ich, nicht meckern bei der WN. Also der Weg ist der richtige, den sie eingeschlagen haben. Und es schaut halt alles sehr stimmig aus. Und wenn man da raufgeht, wie gesagt, sieht man halt einen guten Fußball.
Dritter abgeschlossen letztes Jahr. Jetzt seid ihr wieder vorne dabei am Sprung. Es ist eine Liga, wo wirklich momentan jeder jeden schlagen kann. Du hast es angesprochen, eventuell. Der Start war nicht so ideal. Man hat da mal gleich 0-2 gegen die Admira dann an einem Deckel gekriegt. Das war gegen Stripfing aus dem Cup ausgeschieden, es war ein bisschen ein zäher Start, aber jetzt habt ihr euch erfangen, jetzt habt ihr die Liga im Griff, kann man das so sagen, und am Sonntag geht es nach Kapfenberg, also ist auch ein wichtiges Spiel, weil das sowas wie Tabellennachbarn sind.
Ja, wir haben definitiv keinen guten Start gehabt, das Spiel gegen die Admira, wo wir eigentlich in Führung gehen müssen, kriegen wir durch einen Einwurf ein Tor, und in der Liga ist es einfach so, wenn du 1-0 hinten bist, dann wird es richtig schwer. Jetzt haben wir uns erfangen, weil wir ein paar Sachen ein bisschen auch geändert haben, weil wir diese individuellen Fehler, die wir am Anfang gemacht haben, nicht mehr machen. Wie du es angesprochen hast, Sonntag haben wir mit Kapfenberg für uns ein richtig wichtiges Spiel, wo wir uns gut vorbereiten werden, weil die sind vor uns und wir wollen einfach da wieder zeigen, okay, dass wir Schritt für Schritt einfach in die Richtung gehen, wo wir hinwollen.
Sonntag 10.30 Uhr für dich auch ein schwieriger Termin. Omerovic hat gejammert wegen Laola. Live-Spiel um 10.30 Uhr muss er sehr früh aufstehen. Ist nicht jedes Spieler seine Sache?
Ich muss ganz ehrlich sagen, war auch ein Thema. Ich will das auch gar nicht thematisieren, es ist so, wie es ist. Auf der anderen Seite sage ich, 10.30 Uhr im Profibereich ist halt unglaublich, weil das Gesamtpaket, was man rundherum dann entscheiden muss, einfach eine andere ist. Der Ablauf für so ein Spitzenspiel, und es ist ein Spitzenspiel, ist dann anders. Und mir persönlich wäre es natürlich lieber, wir spielt Freitag 18 Uhr oder 20
Freitag 20.30 Uhr, also der Erste gegen Zweiter, da spielt dann Admira gegen Ried,
aber ist noch mehr Spitzenspiel. Stimmt, ja, aber jetzt hat gespielt zum Beispiel Samstag Lustenau gegen Bregenz. Ja. Aber gut, jammern werde ich nicht.
6.000 Zuschauer, aber Ländle Derby ist natürlich auch ein Megaspiel.
Auf jeden Fall, aber wie gesagt, jammern werde ich nicht. Es ist so, wie es ist. Wir werden diesen Kampf auch dort annehmen. 10.30, 39, wird wurscht sein. Wir müssen einfach am Punkt da sein.
Aber deine Lieblingsspielzeit ist schon Freitag auf Nacht, 20.30 Uhr oder Samstag oder
Flutlichtspiel? Freitag ist schon
beste Zeit.
Beste Zeit.
Okay. Ja, und mit der Vienna 2 ist man Tabellenführer. Schaust du dir dort viele Spiele an? Bist du ein Limmer dabei? Thema spielen sie ja zeitgleich. Es ist ja so, dass während die in Kappenberg spielt, spielt die Vienna in der Stadtliga. Geht sich's aus für dich? Schaust du die Spiele an? Beobachtest du das immer genau?
Also, wenn wir nicht zeitgleich spielen, schaue ich jedes Spiel.
Die spielen in der Spielmanngasse nicht?
In der Spielmanngasse, genau. Okay. Ich schaue jedes Spiel, weil es einfach für mich wichtig ist, die Spieler zu sehen, plus den Spielern einfach das Gefühl zu geben, hey, die kümmern sich. Mhm. Ja, und ich glaube, am Ende sind das genau diese ein paar Prozent, wo man den Spielern noch mehr herausholen kann, wenn die sehen, hey, da ist jemand da von der KM. Und nicht nur ich schaue, sondern der Andi ist auch bei jedem Spiel eigentlich dabei. Ich versuche schon jedes Spiel dann
mitzunehmen. Eine Wertschätzung, die man den jungen Spielern immer entgegenbringt und sie damit auch bei der Jahre bergt.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, das macht schon was mit den Spielern auch, wenn sie sehen, okay, das sind Leute, die machen sich wirklich Gedanken. Und wir sehen sie live vor Ort, weil nur von den Videos siehst du ja nicht alles. Du siehst ja nur ein paar Ballaktionen, aber es ist ja nicht nur Ballaktion, sondern wie präsentieren sie sich, was für eine Körpersprache haben sie. Und das Ganze muss ich einfach abwiegen. Und auf das entscheide ich dann, okay, welchen Spieler nehmen wir dazu oder welchen?
Die Vienna hat sich jetzt Step by Step herangerobbt an die Lizenzierung. Mal schauen, gibt es einen Plan, wann könnte man aufsteigen? Wollen wir irgendwann angreifen Richtung erste Bundesliga? Mhm. Wie schaut es mit Vienna 2 aus? Will man in die Regionalliga, dass man wieder ein Derby of Love gegen den Wiener Sportclub hat? Wäre die Regionalliga etwas für die Vienna 2 oder ist man jetzt einmal als Aufsteiger in der Stadtliga gut aufgehoben?
Wir sind jetzt gerade gut aufgehoben, weil wir haben nochmal verjüngt im Vergleich zum letzten Jahr. Es soll ja grundsätzlich dafür dienen, dass wir ganz jung spielen können. Ja, dass da spielen 16-, 17-jährige junge Burschen, die einfach gegen Männer spielen und nicht irgendwo dann jede Partie 5-0, 6-0 gewinnen oder jetzt verlieren. Es soll einfach so knappe Sachen sein, wo wir dann sehen, okay, das ist für die Entwicklung gut. Jetzt schaut es so aus, dass sie den ersten Platz schauen, durchmarschieren. Und da müssen wir dann abbiegen. Das kann ich jetzt grundsätzlich auf der sportlichen Seite. Weiß ich nicht, ob es dann wirklich immer Sinn macht. Aber wenn wir Meister werden, glaube ich nicht, dass wir nicht in der Regionalliga
laufen. Stadtliga ist auch sehr eng, so wie die Regionalliga Ost sehr eng ist, auch bei dir mit Stockerau. Es ist sehr eng in die Unterklassen. Da machen auch oft ganz kleine Aktionen den Ausschlag, ob du in der Tabelle oben oder unten bist. Toni Bolster, dein Freund in der Regionalliga, am letzten Platz auf einmal.
Ja, der Toni hat ja in den letzten Saisonen immer so im oberen Tabellendrittel sich befunden. Der Mal hat er im Sommer den einen oder anderen Spieler verloren und hat natürlich was nachgekriegt, aber die sind halt noch nicht so weit, wie die alten waren. Und deswegen ist er jetzt halt ein bisschen ein Minuslauf, also ein paar in verschiedenen Phasen Pech. Aber ich mache mir keine Sorgen, ich glaube, dass der Toni aus diesem Minuslauf wieder rauskommt und die Mannschaft. Aber wir sind heute da, um ja über die Wiener zu reden. Und
da geht es einen Stock tiefer gegen die Young Violets zum Beispiel, die matchen ja auch vorne mit, die sind Zweiter. Ja. Also die Wiener, siehst du sie besser in der Regionalliga, sind sie da gut aufgehoben?
Ja, das ist also ein zweischneidiges Schwert. Nicht? Also ich bin halt immer so, ich sage, je höher, dass sie spielen können, umso mehr werden sie gefordert und je mehr sie gefordert werden, umso schneller entwickelt sich der Spieler weiter. Und diese Schere zwischen Kampfmannschaft und zweiter Mannschaft geht dann ein bisschen zu. Das ist für den einen oder anderen jungen Spieler gut, aber für den einen oder anderen jungen Spieler ist es vielleicht nicht so gut, wenn du dann Woche für Woche eine kriegst und du musst das immer wieder aufbauen und aufrichten, weil sie halt permanent nur Niederlagen einstecken müssen. Die Entwicklung eines Spielers geht auch einher mit den Ergebnissen. Wir haben das zwar immer weggeschoben, wenn du heute in die Akademie reinhuchst, dann sagen sie immer, die Ergebnisse sind nicht so wichtig oder die Tabelle ist nicht so wichtig. Falsch. Das ist eines von den wichtigsten Dingen. Die Tabelle ist wichtig, die Ergebnisse sind wichtig, um als Spieler, der sich dann weiterentwickelt. Wenn du Woche für Woche eine kriegst und jede Woche in den Schädel hängst, dann ist das nicht gut für die Entwicklung des Spielers. hier und da einmal eine, wo er lernen muss, draus aus diesen Fehlern, dann ist es gut, aber es braucht genauso diese Erfolgserlebnisse. Und deswegen ist es gut, dass man darüber nachdenkt, ob dieser Schritt in die Regionalliga für 16-, 17-jährige junge Menschen gut ist im sportlichen Bereich dann oder auch nicht gut ist, weil dann ist es gescheiter, man bleibt unten. Und man gibt ja noch das Gefühl, und sie können sich dort eigentlich mehr oder weniger in Ruhe weiterentwickeln, weil sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben, vielleicht am ganz vorne halt nicht damit sind, aber mittendrin sind. Und du hast die persönlich, dann kannst du wieder wirklich schauen auf diese individuelle Entwicklung der jeweiligen Spieler. Wenn sie dann weiter oben sind und kriegen Wochen für Wochen, ist vielleicht nicht so gut. Das muss ein Spieler, das wird immer ein bisschen so auf die Seiten geschoben. Weil das löst ja was aus bei einem Spieler. Wenn ich Wochen für Wochen eine kriege, dann beschäftigt dich das. Und das hemmt dann meistens auch die Leistung. Du versuchst dann Sachen zu machen, die nicht gut sind. Ist einfach so. Dann fängt dann auch kompliziert zu werden im Fußballspielen, statt einfach zu werden. Weil das ist das Schwierigste. Auch wir haben jetzt gerade bei Stockerau so eine Phase, wo halt nicht alles so läuft, wie wir es sich vorstellen. Und jetzt kommen natürlich Sachen auf einmal zum Tragen, wo Spieler probieren, drei zum Überspülen, ein Klapperl und ein Schuss jetzt kreuzig. Wünschenswert. Aber halt schwer machbar, wenn du in einer bisschen so einer Minusspirale bist. Und da ist es aber genau dann, ist es das Wichtigste, einfach Fußball zum Spielen. Und einfach Fußball spielen ist Ballen kriegen, weiterspielen, wieder freistellen, wieder kriegen. Und über diese Schiene kommst du dann wieder rein. Aber wenn du dann Wochen für Wochen eine kriegst, dann löst es im Kopf was aus. Und dann ist es extrem schwierig für jeden Trainer, egal ob jung oder alt, dass du diesen Wochen für Wochen den wieder hebst und dann wieder Selbstvertrauen einnimmst. Weil wenn es dann eine Woche darauf wieder eine gibt, ist es Selbstvertrauen wieder lecker. Also da ist es schon sehr, sehr schwierig. Und deswegen ist es halt auch ganz, ganz wichtig, dass man diesen jungen Menschen dann auch immer diese nötige Zeit gibt, um sich weiterzuentwickeln. Man darf kein bisschen, ich sage immer so, nicht? Man muss die Jungen fördern, aber auch fordern.
Ja.
Aber fördern heißt jetzt, du musst das mehr fördern, als dass du das forderst. Fordern kann ich dann wieder, wenn ich merke, der ist auf ein Level angelangt, wo er jetzt ein Soulfest ist. Und das muss ich im nächsten Schritt machen. Dann kann ich ihn fordern. Vorher muss ich ihn fördern.
Einiges dabei, was bei euch zutrifft, aber ihr seid nicht in der Negativspirale drin, sondern die zweite Mannschaft ist Tabellenführer. Ihr seid es auch. Habt euch gut erfangen wieder, seid jetzt recht stabil und steht eben vor Kapfenberg, einem wichtigen Spiel. Und diese Liga, weil der Andi gesagt hat, da sind ja so ein paar Mannschaften drin, wo sehr viele junge Buben kommen. Ob das Rapid 2 ist, ob das Sturm 2 ist, ob das Liefering ist. Also diese Liga ist ja ein wunderbares Sammelbecken von Mannschaften, die Admira und Ried, die unbedingt aufwollen, alles unternehmen. Dann Mannschaften, die sich halt in der Liga mal konsolidieren wollen, dann eben Zweier Mannschaften, wie findest du dieses ganze Sammelsurium der Liga 2?
Schön. Es ist schön. Es
auch
ist,
herausfordernd.
Ja, oder? Es ist Woche für Woche herausfordernd. Speziell, wenn wir spielen gegen zweite Mannschaften, da weißt du dann oft nicht, okay, wer kommt jetzt wirklich.
Ist der Wurmbrand dabei, ist der Hell dabei oder
ja,
der Klaus gehört zur ersten?
Ich habe jetzt gestern zufällig FAC Liefering geschaut und zu dem Spiel, wo wir gespielt haben gegen Liefering und jetzt gestern waren wieder, glaube ich, drei, vier, fünf Spieler wieder andere. Ja, aber ist so, ja. Ich glaube, das ist trotzdem schön zu sehen, dass die Liga einfach ausgeglichen ist und die Amateurmannschaften auch junge Spieler fordern. Ja. Das heißt, da spielen teilweise wirklich 17, 18, 16-Jährige. Mhm. Das gefällt mir. Ich mag das, wenn die Jungs diese Qualität haben, in dieser Liga zu bestehen. Das ist schön, ja. Es gibt natürlich auf der anderen Seite dann Vereine, die vielleicht dann jammern, die sagen, okay, letzte Woche haben die gespielt ohne dem und jetzt die Woche mit dem. Aber es ist so. Und das Jammern hilft einfach am Ende des Tages nicht.
Weil ja, das mit der Amateurmannschaft ist natürlich immer so, sind wir wieder beim zweischneidigen Schwert, nicht? Einerseits gegen die Wiener kommen halt vier runter. Und dann spielen die aber gegen einen, der tabellarisch weiter unten ist. Reden wir jetzt, sagen wir, Stripping. Und da schicken sie halt keiner runter, da lassen sie die Jungen da rennen. Dann ist das irgendwo ein bisschen wettbewerbsverzehrend. Nicht? Wenn du das jetzt optisch ausschaust. Am Ende des Tages muss das trotzdem mal spielen. Ja. Du musst alles spielen.
Das betrifft dich ja auch schon, klar, oder?
Ja, na klar.
Mit Abier und St. Pölten hast du zwei.
Und das sind junge Buben, die sind gängig und die wollen. Und mir ist es dann egal, ob da jetzt drei oder vier von der Kampfmannschaft da kommen, wenn ich davon überzeugt bin, dass ich mit meiner Mannschaft gegen die bestehen kann, dann muss ich das annehmen. Ende dadurch, ich kann mich jetzt nicht beschweren, weil St. Pölten vielleicht drei oder vier runtergeschickt hat aus dem Kampfmannschaftskader. Mhm. Das ist so. Für das haben wir ja diese Zweiermannschaften, für das haben wir, das ist ja auch ein mehr oder weniger so ein Auffangbecken für Spieler, die vielleicht eine längere Verletzungspause hinter sich haben und wieder in den Ritt kommen. Ich mache es selber mit unseren. Wenn bei mir einer verletzt ist, lasse ich ihn zuerst einmal in der 23er spielen, dass er wieder ins Rollen kommt, dass er wieder ein Match hat unter Wettkampfbedingungen. Und dass er sich wieder zuberoppen kann zur Kampfmannschaft. Das ist einfach so.
Aber ja, mal jetzt bei den Zweiermannschaften, ob es der Jano ist, den du gesehen hast, gerade bei Liefering, oder wie es ist, ein Wurmbrand oder ein Tobias Hedl, der ja wirklich gut performt und Tore macht und Lauf hat. Oder noch ärger, Zakaria, braucht man nicht reden, bei Sturm 2. Ja. Das ist halt das Um und Auf bei der Mannschaft. Ich meine, toll für Sturm 2, aber das ist schon eine andere Wahl, die da kommt.
Ja, was mir an den Amateurmannschaften oder Zweiermannschaften so gefällt, ist, du spielst zum Beispiel Woche X gegen einen Kollegen und der spielt nächste Woche Champions League. War jetzt bei uns ein Fall. Oder spielt Conference League. Und da sieht man eigentlich das Schöne an dem, es geht so schnell, ja, das geht so schnell. Es ist, und das könnte vielleicht für den einen oder anderen jetzt auch bei uns ein Ansporn sagen, hey, ich habe gegen den gespielt. Der war auch nicht viel besser als Sie. Wenn ich Gas gebe, kann ich das vielleicht auch machen.
Genau. Ja?
Und diesen Vergleich hast du dann gegen andere Mannschaften nicht. Wenn du jetzt spielst, Ried, Admira, du spielst gegen die, okay, die werden Ried, Admira spielen, wenn sie aufsteigen, dann nächstes Jahr. Aber wenn du gegen einen spielst, der plötzlich dann am Mittwoch oder Donnerstag international spielt, denkst du so, okay, gegen den habe ich gespielt, vielleicht ein bisschen mehr rein investieren und ich kann auch diesen Sprung machen.
Memo, weil du das ansprichst, wie du eventuell mit deinen Spielern redest und wo du sie dann ein bisschen kitzelst. Was ist so deine Philosophie? Was bist du für ein Trainer? Was möchtest du vermitteln der Mannschaft?
Grundsätzlich wollen wir schon offensiv spielen. Wir haben den Fokus gehabt, auch wo ich übernommen habe, dass wir einfach attraktiven Fußball spielen wollen, dass wir offensiv agieren wollen. Das haben wir auch richtig gut hinbekommen. Jetzt am Start haben wir einfach zu viele Tore bekommen. Ja. Und da habe ich auch immer gesagt, den Schönheitsstern werden wir nicht. Da müssen wir adaptieren. Jetzt stehen wir ein bisschen tiefer im Moment, aber das wird sich auch mit der Zeit ändern, dass wir wieder höher stehen und offensiv im Fußball spielen. Ja, wir wollen hoch attackieren, wir wollen den Ball so schnell wie möglich erobern, damit wir einfach viel mehr Ballaktionen in der gegnerischen Hälfte haben. Ja.
Torjäger Boateng nach wie vor, der die meisten Tore macht, oder wie ist das auf mehrere Schultern verteilen?
Nein, wir müssen das schon verteilen. Einer allein wird es am Ende nicht schaffen. Aber wir haben genug Qualität in der Reihen, speziell Stürmer haben wir vorhin auch diskutiert. Wir haben genug Spieler, die Tore machen können.
Du selber warst in deiner aktiven Zeit Mittelfeldspieler, warst ein bisschen am Sprung in den Profifußball, bei Rapid einmal schon knapp dran, dann verliehen worden, dann auch beim FAC. Du hast etliche Spiele beim FAC gemacht, auch in einer schwierigen Zeit, glaube ich, wo ich unten drinnen war. Warum hat es am Ende nicht geklappt für den ganz großen Profivertrag?
Ja, jetzt bin ich natürlich älter und klarer, ich bin Trainer, ich weiß genau. Und wenn du mich jetzt fragen wirst, warum hat es damals nicht geklappt, weil ich einfach von Training zu Training gelebt habe. Okay. Also ich habe nur das gemacht, was nötig war und habe dann gespielt in der zweiten Liga. Im Nachhinein, wenn ich jetzt schaue, was die Jungs investieren, dann ist schon Wahnsinn, weil früher hast du trainiert, bist heimgegangen, bis zum nächsten Training gegangen und hast dann gedacht, naja, das wird schon reichen. Wobei ich wieder sagen muss, es war schon so, jetzt die Jungs mit ganzen Instagram, TikTok, YouTube, alles Mögliche, die sehen ja, wie auf höchster Ebene gearbeitet wird. Ja. Zu unserer Zeit oder zu meiner Zeit war jetzt nicht schon reichen.
Ja, da bist du
zu meiner Zeit hat er sich ein Video von mir reingekommen.
Ja, aber das ist eine andere Zeit, da brauchen wir nicht drüber reden. Der Andi sagt das auch immer wieder, dass die heutigen Jungprofis, auch wenn sie auch aus den Akademien kommen und auch den wissbegierig, wie sie sind, und sie wollen lernen, sie wollen was sehen und sie eifern den ihren Vorbildern nach, da werden wir dann nachfragen bei Memo. Bleiben Sie dran am Stammtisch beim Andi Ogris, heute mit Wiener Trainer Memo Sütschü. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück aus der Wärmepause. Heute am Stammtisch beim Andi Ogris, Memo Sütschi, Trainer bei der Vienna. Junger Trainer, 35 Jahre, erste große Trainerstation. Wie fühlt es sich an und wo geht's hin? Was hast du eigentlich vor? Willst du mal Teamchef werden? Willst du irgendwann einmal in der Premier League trainieren? Was sind so die Ziele deines jungen Trainers?
Vorweg einmal das Thema junger Trainer, ich höre das nicht gerne.
Okay. Weil dein Vorgänger war noch jünger.
Ich halte nicht das Bild von jung und alt. Ich glaube, am Ende ist das ein Geschäft, wo man einfach auf Qualität schaut. Ja. Mhm. Ziele persönlich natürlich, will man den Weg so weit wie möglich gehen, so hoch wie möglich gehen. Aber im Moment ist es einfach so, dass ich es genieße. Ja, genieße, weil es ist trotzdem ein Privileg, bei so einem Verein Trainer zu sein. Und ja, persönliche Ziele, klar, den Weg bis zum Schluss gehen, auf der höchsten Ebene irgendwo dann auch als Trainer stehen.
Vor der Pause haben wir ein bisschen geredet, als Spieler hast du dann irgendwann mitgekriegt, es reicht, wenn ich das Training mache und dann spiele und nebenher nicht zu viel tue. Ja. Hat dir das alles geholfen jetzt auch als Trainer, dass du selber im Spieler warst, so wie der Andi, der auf einem anderen Niveau gespielt hat, hat immerhin über 60 Länderspiele. Also nimmt man da schon viel mit als Spieler, wenn man dann weiß?
Auf jeden Fall. Also wenn man weiß, wie die Kabine funktioniert, wenn man selber drinnen gesessen ist, wenn man sich in eine Aktion versetzen kann, wo der Spieler gerade ist, bringt das schon viel mit, weil man muss auch irgendwo die Sprache vom Spieler auch kennen. Ja? Ich kann nicht alles auswendig lernen und dann sagen, hey, so und so, aber ich war noch nie vielleicht in dieser Aktion drin. So habe ich halt schon die Möglichkeit, einfach abzurufen, okay, wie fühlt sich der Spieler eigentlich in der Position? Ist wirklich der Spieler schuld oder lassen die anderen ihn hängen? Ja? Und das sind so Themen, was ich natürlich aus meiner aktiven Zeit mitnehme.
Das mit der Vienna, wirklich einen tollen Verein.
Er hat es ein bisschen schwer gehabt, ich muss unterbrechen. Er hat es ein bisschen schwer gehabt. Das ist ja dieselbe Generation, wenn man nicht alles lese. Das ist der Koskun, Kai Han. Das waren alles Riesenfußballer. Wirklich, also wenn es denn beim Kicken zu, alles was mit Ballen passiert ist, war natürlich utopisch. Noch die haben richtig gut kicken können. Mhm. Wenn es dann gegen den Ballen gegangen ist, das war eine andere Geschichte. Also, wenn du heute, wer sagt, nicht, sie wollen vielleicht hoch Vorchecking machen, Vorchecking habe ich schon lange nicht gehört, weil heute hast du das hochpressen. Ja. Nicht, also Vorchecking gut ab, gefällt mir. und wenn du dann das anschaust, wenn du jetzt zum Beispiel Kai Han hernimmst und den Memo, dann war das gegen den Ballen war ein bisschen wenig. Nicht? Mit dem Ballen war dann aber immer ein Erlebnis. Nicht? Also da hast du schon Kicker gehabt, bei uns bei der Austria war dann noch einer, der Akaslan Halil, ein Riesenfußballer mit dem Ballen, gegen den Ballen, eine Luft.
Das geht war immer mal ein weniger. Nicht?
Aber das ist eben das, ich sehe so wie er, es ist kein Nachteil als Trainer, wenn du selber einmal in so einer Liga gespielt hast und wenn du selber weißt, was in den Spieler vorgeht. Weil ich brauche heute nicht einen Spieler von mir erklären, wenn er einen Ball nicht rein hat. Ich bin davon überzeugt, dass jeder, der eine Torschance hat, und ist egal, ob das ein Stürmer ist, ein Mittelfeldspieler oder ein Verteidiger ist, dass ihm der eine hauen will. Die Frage ist dann, warum hat er nicht einen gehabt? Was ist passiert? Und da habe ich halt als ehemaliger Spieler oder selber, der auf einem hohen Niveau gespielt hat, habe ich dann vielleicht ein bisschen einfacher, eine Erklärung zu finden und auch mit dem Spieler zum Auseinandersetzen und ihn wieder zu heben, auch wenn er eine Riesenchance einmal vergeben hat.
Das und er glaubt das eher, weil er weiß, dass du einmal gespielt hast auf dem Niveau und dann irgendwie.
Was soll ich meinen erklären? Ich habe einmal gehabt, eine Phase, wo ich 8 Wochen nicht getroffen habe. Mhm. Ich habe aber nichts anderes gemacht als vorher. Und die Situation, die es dann umgedreht hat, war Stöger, Doppelpass mit Brosenik, Brosenik flankt eine. Durch 4 Verteidiger durch ist der Ball zu mir gekommen bei der zweiten Chance, die man mit der Brust eine gehabt. Aus einem halben Meter.
Angeschossen worden.
Mehr oder weniger. Aber genau das war es dann. Eine Woche später habe ich 2 Gold gemacht und einen aus 35 Metern ins Kreuz geschossen.
Wieder gelaufen.
Du weißt nicht, warum es nicht läuft, aber du weißt auch nicht, warum es dann wieder läuft. Das Wichtigste ist nur, dass du immer wiederum den Spielern dann sagst, du musst einfach normal weiterarbeiten, das kommt wieder. Und sie dürfen dann nicht die Geduld verlieren und müssen daran glauben. Und je besser, dass du das umbringst, umso gescheiter ist es, umso schneller wird er wieder Fuß.
Wir haben ein bisschen was gehört, was deine Philosophie ist, wo du im Verein auch hin willst. Der Verein ist sehr gut aufgestellt, Spielmanngasse, haben wir auch mehrmals gelobt. Das war ein wesentlicher Punkt für die Wiener, dass man sich auf die nächste Ebene begibt. Ja. Die Fans, wir haben tolle Fans, die Haupttribüne ist meistens voll, es können immer mehr sein. Das sieht man, wenn Rapid dort im Cup gastiert oder so. Also da ist noch Luft nach oben, ihr wollt die Fans wieder zurückholen auf die hohe Warte und noch mehr Fans holen. Wie siehst du das ganze Umfeld, auch was den Staff betrifft, bist du da gut aufgestellt?
Beginnen wir bei den Fans. Ich glaube, die Fans wissen mittlerweile, dass sie enorm wichtig sind für uns. Ja, ich glaube, es gibt schon ein paar Spieler, wo sie uns wirklich gepusht haben, wo die Jungs nochmal über sich herausgewachsen sind. Und wir versuchen einfach, sie mit an Bord zu nehmen, beziehungsweise wir müssen es schaffen, dass Fans kommen. Ja, das ist natürlich primär am Platz. Das heißt, wir müssen einfach so spielen, dass die sagen, hey, heute gehen wir uns die Wiener anschauen. Wenn wir das schaffen, dann werden die Fans immer mehr. Ja. Daran arbeiten wir. Wir haben eine gute Basis gelegt mit letztes Jahr dem dritten Platz. Da waren die letzten Spiele unglaublich. Da war wirklich gut voll, besucht, richtig gut besucht. Und jetzt sind wir wieder auf dem Weg, wo wir da hinkommen. Und das ist eine Verantwortung von jedem einzelnen Spieler. Wir sind bei der Wiener, wir sind ein bisschen anders als die andere Vereine. Wir stehen in einem anderen Rampenlicht. Und diese Verantwortung muss jedem Spieler bewusst sein, der bei uns spielt. Ja. Und das versuchen wir auch den Jungs mitzuteilen. Die nehmen das auch so auf, dass es nicht einfach ein Spiel ist, sondern man hat Tradition, man hat Fankultur, man ist einfach bei der Wiener. Mhm. Ja. Das ist wichtig. Thema Spielmanngasse war von Anfang an eigentlich auf Platz 1, wo wir gesagt haben, wir brauchen unten einfach Möglichkeiten, speziell für den Nachwuchs. Mhm. Weil ohne Nachwuchs geht es in Österreich nicht. Ja, und wir haben die Spielmanngasse umbauen können mit Hilfe von Immo United, Unica und weiteren Sponsoren. Dann haben wir die MWZ bekommen und das sind so kleine Steps, die am Ende einfach viel ausmachen. Ja. Wir wollen einfach Schritt für Schritt weiterkommen. Wir können jetzt nicht sagen, wir investieren jetzt nur in die KM und alles andere ist uns wurscht, weil am Ende wird uns das irgendwann am Kopf fallen. Ne?
Da spürt man auch den Zulauf, dass Eltern mit den Kindern oder dass auch bei den Probetrainings, dass die Wiener wieder eine gute Adresse für Nachwuchs ist.
Ja, also wir haben einen richtig guten Zulauf. Ich weiß es persönlich, weil ich Nachwuchsleiter war. Mhm. Wir kriegen gefühlt fast jeden Tag zig, 10 Mails oder so. Allein kann mein Kind bei euch trainieren oder kann mein Kind zu euch.
Mhm. Wiener 2 bleibt in der Spielmanngasse, wird dort spielen. Weiter oben, nämlich bei euch auf der Hohen Warte, spielen die Frauen. Das Frauenteam ist letztes Jahr überraschend Vizemeister geworden, am Schluss noch vorbeigezogen und war dann Vizemeister. Heuer, der Andi hat es ein paar Mal angesprochen, haben es unterglitten, dass eben die jungen Mädchen U20 WM in Südamerika gehabt haben. Super Erlebnis, nichts will keiner missen, aber das hat natürlich der Frauenmannschaft schon eingespielt und deswegen war auch bei den Frauen der Start nicht so wie erwartet.
Ja, Der Marc, der Trainer von den Frauen, mit dem bin ich im engen Kontakt. Klar, die WM war Thema. Ich meine, wenn du in der Meisterschaft plötzlich 6-7 Stammspieler nicht mehr hast, dann ist die Erwartungshaltung dann auch ein bisschen anders. Auf der anderen Seite sind wir wieder beim Thema. Es ist Leistungssport. Es interessiert am Ende keinen, ob dir 6 fehlen oder nicht. Jeder schaut auf die Tabelle und sagt, naja, was ist mit denen, die sind schlecht. Aber da steht in der Zeitung nicht in der Tabelle, in Klammer, 6 Spieler sind nicht da. Aber sie haben sich da fangen, haben jetzt auch Ergebnisse geliefert. Da brauche ich mir keine Sorgen, dass der Markt das einfach in die richtige Richtung dort treiben wird.
Bei dir noch eine Anmerkung zu Spielmanngasse, Nachwuchs bei der Wiener, Frauenteam bei der Wiener, so wie die Wiener aufgestellt ist?
Nein, ich finde, was ich schon gesagt habe, also da ist ein Plan dahinter, das ist alles stimmig, das hat alles Sinn. Es schaut einfach richtig gut aus, wenn man Wiener hört, da weißt du, was für Qualität das du kriegst. Also das geht jetzt. Wiener war ja immer bekannt dafür, dass sie einen guten Nachwuchs haben. Das ist genauso wie damals nur halt Sportclub. Aber da hat die Wiener jetzt schon einen großen Schritt vor ihnen, haben sich mit diesem Nachwuchszentrum da in der Spielmanngasse natürlich eine super Anlage hingestellt, was für die Kinder natürlich optimal ist. Aber natürlich auch für die Kampfmannschaft, für die Frauen, für die zweite Mannschaft ideale Trainingsbedingungen. Also das Umfeld bei der Wiener, da hat man halt das Gefühl, da arbeiten wirklich alle miteinander und nicht gegeneinander. Es gibt andere Vereine, wo man das Gefühl halt nicht hat. Und bei denen habe ich aber schon das Gefühl, dass da wirklich was passiert, dass da wirklich ein Glied ins andere greift und super. Da wird was gemacht und man merkt auch, dass was weitergeht. Nicht? Also wenn du dir jetzt anschaust, vom Aufstieg angeschaut, wie sie sich das sukzessive Jahr für Jahr verbessert haben, dann ist das schon. Dann weiß man, da sitzen gescheite Leute dort und die machen sich Gedanken drüber.
Ich schaue immer hinter dir ein bisschen, weil das Foto vom Memo sehe und sehe, was er für emotionaler drin ist. Auch wenn man in die Gebhardt-Theatenbank reinschaut, man sieht fast nur Bilder von dir, wo du schreist, wo du gestikulierst. Bist du die 90 Minuten so unter Strom und wenn es ins Match geht, ein komplett anderer Menschheit, wieso? Weil jetzt machst du einen ruhigen Eindruck.
Ich glaube, am Platz, was passiert, ist viel Emotion dabei. Ja. Ich natürlich bin Trainer, ich darf mich von dem nicht verleiten lassen und die Bilder und so sind ja in einer Phase, wo ich coache. Ja. Es ist ja nicht, dass ich einfach reinschreie irgendwas. Aber für mich ist der Fußballplatz ein ganz eigener Platz. Es ist Emotion, es ist ein Duell, Mannschaft gegen Mannschaft, wo man einfach sich beweisen will, okay, hey, wir sind besser, wir gewinnen heute. Und ich versuche mit meiner Energie den Jungs vielleicht da auch dort noch mitzuhelfen. Ja, es gibt auf der anderen Seite Trainer, die sagen, ja, okay, will ich nicht, mache ich nicht. Ich bin nicht so einer, ich lebe es vor, ja, weil ich will von meinen Spielern 100% haben und sie kriegen ja von mir auch 100%.
Sehr gut. Könntest du jetzt Hermann Stessel und einige Gegenbeispiele nennen?
Jeder hat ja seine eigene Philosophie, das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Ich bin eher der Ruhige, ich setze mich hin, ich arbeite die ganze Woche und das wird der Memo ja nicht anders machen. Er bereitet seine Mannschaft die ganze Woche beim Training aufs Wochenende auf den nächsten Gegner vor. Das mache ich genauso in Stockerau. Ich sehe Video, das wird auch machen, dann gibt es vielleicht eine Videoanalyse, das machen wir weniger. Ich rede mit einer halt am Platz, aber am Wochenende setze ich mich dann am Rand hin. Mehr oder weniger ist es so. Wenn das Match abpfiffen wird, bist du als Trainer Passagier. Und dann bist du davon abhängig, inwieweit deine Spieler das umsetzen, was du ihnen vorgegeben hast. Und wenn sie es gut machen, dann wird es wenig von diesen Bildern geben. Und wenn sie es schlecht machen, wird es viel von diesen Bildern geben. Und das ist halt dann immer das Thema. Aber der eine reagiert so, der andere so. Ich hab halt immer gesagt, wenn ich jetzt da draußen um und um fuchtel und um und um schreie und auf und an Tiger vor der Bank, wie es halt gibt, die sind drinnen eh schon nervös. Dann mache ja ich da draußen. Also das heißt, für mich war das immer so, ich muss draußen eine gewisse Ruhe ausstrahlen, die sich auf meine Spüle übertragt. Und wenn was zum Sagen ist, dann sage ich es eh. Aber ja, dann gibt es knappe Anweisungen, Ende der Dusche, und dann schaue ich, ob sie es umsetzen oder nicht.
Alles klar. Kommen wir zum anderen Abschnitt am Stammtisch, das ist immer wieder Insta-Fragen. Auf Instagram sind einige Fragen reinkommen und die erste vom User Vero. Wie stehst du zu den extremen Unterschieden zwischen Männern und Frauen im Spitzenfußball? Also extremer Unterschied. Bezahlung braucht man nicht reden. Das ist keine Rede, auch bei den ganz Großen, bis auf die Premier League, also was da in Deutschland oder was unsere Fußball-Nationalspielerinnen verdienen, die können mit den Männern nicht mithalten. Zuschauerschnitt ist eigentlich auch zum Teil arg, wie die österreichische Admiral-Frauen-Bundesliga vor 74 oder 122 oder 175 Zuschauer spielt. Warum ist der Unterschied noch so extrem? Weil es eine neue Sportart ist, der Frauenfußball?
Ja, ich glaube neu. Ja, es ist schon ziemlich neu in dem Sinne, aber man sieht, wie rasant und wie schnell das wächst eigentlich. Ja. Dass das eine Zeit lang brauchen wird und klar, der Männerfußball da und dort vielleicht attraktiver ist und mehr Leute schauen. Gut, das ist so. Ja. Was in 10 Jahren ist, können wir nicht wissen, aber es hat alles mit dem Männersport sozusagen begonnen und deshalb ist wahrscheinlich der Männersport ein bisschen mehr im Vordergrund als wie der Frauenfußball. Mhm. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, was in 10 Jahren sein wird, weiß ich nicht oder kann ich nicht sagen. Aber ich habe auch viele Spieler gesehen im Spitzenbereich Frauen. Die spielen schon einen sauberen Fußball.
Du bist happy, wir haben die Frauen-Nationalmannschaft jetzt eine Runde weiter. Es steht nur mehr ein Playoff-Duell gegen Polen mit Hin- und Rückspiel. Ich glaube, sie kommen aus Rittern auch nach Wien und spielen in der Generali-Arena, 3. Dezember so. Wird die Entscheidung fallen, dass man zur Europameisterschaft in die Schweiz kommen wollen. Du bist ein bisschen kritisch, was die Offensive betrifft, dass zu wenig Chancen kreiert werden. Das ist gegen Slowenien zwar passiert, aber man hat sie nicht verwertet. Man braucht am Ende einen Liman Elfer, dass man einen Gegner biegt. Bleibst dabei, da ist der Hebel anzusetzen.
Also, ja.
Gut.
Ja.
Aus. Besprochen.
Mehr gibt's nicht dazu zum
Sagen. Wir kommen zu den Insta-Fragen, gehen da weiter. Del Piero will wissen, was war dein sportliches Highlight?
Ja, da gibt es ein paar. Also ein paar, ich sage einmal, mit FAC die Relegation gegen Austria Salzburg. Das war schon richtig, okay. Richtig fein. Meistertitel Wiener Regionalliga in der Insolvenz, wo wir eigentlich als Spieler über Monate kein Geld bekommen haben und dann trotzdem Meister geworden sind. Und ja, grundsätzlich für mich die Spiele, die ich da jetzt auf der Linie stehe, die sind schon was Feines.
Die Alma will wissen, bist du mit der aktuellen Leistung deiner Mannschaft zufrieden? Das haben wir eh schon besprochen, dass nach dem Start einiges passiert ist. Gregor will wissen, wie würdest du deine Spielerkarriere mit drei Worten beschreiben? Das hast du eh auch schon andeuten lassen. Kann man da drei Worte sagen?
Drei, solide. Und ich bin dankbar. Also ich bin dankbar für das, was ich sehen durfte, wo ich spielen durfte, mit wem ich spielen durfte. Wie gesagt.
Das ist eh der nächste Punkt. Der Alex will wissen, weil wer war dein bester Mitspieler? Der Andi hat schon gesagt, du bist auch einer dieser technisch.
Ich habe unglaublich gute Mitspieler gehabt. Ja. Jetzt einen rauspicken wäre nicht korrekt, glaube ich.
Überleg das gut, wenn du nicht Kaihan sagst oder so. Dann bist du nicht der Pneck. Die reden mit dir nichts mehr.
Nein, ich habe schon, also jetzt übertrieben vom Gesamtpaket her, sage ich, wir haben eine Phase gehabt, wo der Fernando Trojanski bei uns gespielt hat, bei FAC. Mhm. Der ist gekommen, wo ich sich dachte, wie ist der bei uns? Mhm. Und ich sage, das war so ein Typ, wo ich sage, menschlich, am Platz,
ja, da triffst du dann den Andi auch gefällt. Der Felix will wissen auf Insta, wie bist du zum Fußball gekommen? Ich muss sagen, du bist geboren in der Türkei, bist sehr schnell nach Wien gekommen, hast dann bei der Fortuna als 19-, 11-Jähriger angefangen.
Zufällig habe ich begonnen.
Auf den Schirchenkunstrasen?
Ja, auf den alten, das war doch dieser Teppich mit Salz umgefüllt, wo es nicht rutschen durfte. Mein Bruder hat begonnen zum Fußballspielen damals. Ich bin dann immer mitgegangen und dann irgendwann hat mein Vater gesagt, du bist eh jeden Tag am Platz, schreib dich an. Okay. Und so habe ich begonnen, also eher zufällig über meinen Bruder.
Aber auf Kunstrasen?
Ja, also kein feiner Kunstrasen. Wie gesagt, da hast du zweimal überlegt, ob es rutscht oder nicht. Weil das hat dann sehr weh getan.
Die Bianca will wissen, wo siehst du dich in 5 Jahren? Das ist auch etwas, was sie fragen wollte. Hast du Pläne als Trainer? Hast du einen 5-Jahres-Plan?
Ja, Plan. Ich glaube, es ist schon, für mich selber habe ich sicher einen Plan, wo ich sage, okay, da Step. Ich will einfach jetzt einmal mit der Wien in die Bundesliga, ja. Und einfach ein gutes Bild machen und dann Schritt für Schritt einfach in die nächste Etage, in den nächsten Level kommen, was menschlich ist. Ich glaube, jeder will einfach das Maximum aus seiner Karriere herausholen. Aber jetzt im Moment ist einfach der Fokus auf Vienna. Und in 5 Jahren schaue ich, dass ich halt vielleicht der Vienna in der Bundesliga ganz oben bin oder irgendwo anders auf der höchsten Ebene bin.
Sehr gut. Domi will eine Frage, und zwar, hast du ein Trainervorbild? Gibt es einen? Andi hat ein großes Vorbild, das ist in Klagenfurt, der Peter Backholt. Nein, das ist ein Freund, der Trainer des Jahres, den wir zum 65. Geburtstag dann noch gratulieren müssen. Aber hast du sowas wie ein Trainervorbild, einen Trainer, den du nacheiferst?
Nein, habe ich nicht. Interessanterweise sind es mehrere Trainer, die einfach verschiedene Sachen mitbringen. Ja, es ist der Zerbi mit Spielaufbau, Klopp mit Angriffsfußball. Das sind so Sachen, die ich mal rauspicke. Klar, ich habe auch selber richtig gute Trainer gehabt, von denen ich mich auch immer wieder inspirieren lasse. Ja. Ja. Ich habe auch recht früh damals zu meiner aktiven Karriere begonnen, Trainingseinheiten mitzudokumentieren. Mhm. Bei Trainern, ich habe gehabt Peter Stöger, Peter Parkholt, Dame Kanner, die Hans Klär. Ich habe richtig gute Trainer gehabt, wo ich vieles mitgenommen habe. Aber am Ende versuche ich es, einfach meinen Input nochmal reinzubringen, dass meine Handschrift drauf ist, auf dem, was die Mannschaft dann spielt.
Hast du einen Lieblingsverein, so international, jetzt nicht aus Österreich?
Die Woche ist schlecht, eigentlich bin ich Realschweiz. Okay. Die Woche ist schlecht, aber grundsätzlich schaue ich Real richtig gerne.
Das 04 ist das eine, aber dass sie nicht nach Paris gefahren sein, verstehst du das oder ist das etwas, sollte man nicht machen?
Sollte man nicht machen, ja, weil am Ende die Entscheidung wurde so getroffen, Respekt gegenüber Rodri, der auch enorm viel geleistet hat. Auf der anderen Seite eine individuelle Auszeichnung in einem Mannschaftssport ist für mich nicht okay. Also würde ich nicht machen, weil am Ende, wenn der Vinicius Rodri bei einem anderen Verein spielen, die nicht Man City oder Real heißt, wird es keinen interessieren und alleine gewinnen sie auch nicht die Champions League Europameister oder so.
Das heißt, naja, das ist ja eh, ist ja trotzdem, ich meine, ich kann nicht sagen, ob das der Vinicius Junior ist oder. In Wahrheit, wenn du heute nur gehst, nach dem, was am Ende des Tages unter dem Strich überblieben ist, müsste es eigentlich der Carvajal werden müssen.
Kannst du den Haaland auch nennen, er hat eine Nationalmannschaft, wo nicht der Europameister wird.
Ja, aber der Haaland wird es halt immer schwer haben, weil er mit seiner Nationalmannschaft nicht das wirklich was erreichen kann. Nicht?
Oder ist Europameister.
Und der Rode ist Europameister geworden, aber Carvajal ist Europameister geworden, der hat die Champions League gewonnen, der ist spanischer Meister geworden und. Der hat auch endlos lange Loten. Da ist halt der Nachteil, dass er Verteidiger ist. Nicht? Also ich glaube, der letzte Verteidiger der war der Cannavaro. Und das ist ewige Zeiten her. Nicht? Und sonst sind es eigentlich immer nur diese offensiven Leute. Und jetzt haben wir wieder einmal in Rot rein und da kann man wirklich, also da muss man schon die Kirchen im Dorf lassen. Das ist einer, also wenn nicht der weltbeste Sechser, der im Moment um und rennt. Und der hat das mit Sicherheit absolut verdient, diesen Pokal absolut zu gewinnen. Nicht? Vini Junior, alles gut. Aber am Ende des Tages, glaube ich, im Gesamtbild gesehen, hat es der Rodri verdient geworden.
Ja, klar, wenn so mehr was gewinnt.
Es ist das ja ist auch schwach. So. Das für mich ist es schwach von Real Madrid, das muss ich schon ehrlich sagen.
Es ist ja auch schwer zu sagen, weil ich sage jetzt, nach welchem Kriterium? Der Vini ist ein 1-gegen-1-Spieler, wo ich sage, der Rodri wird 1-gegen-1 nie so spielen können wie der Vini. Auf der anderen Seite sage ich, der Vinicius Junior wird nie die Zweikämpfe oder das Spiel
verständlich haben, was der Rodri hat. Außer der Gegner von der Mannschaft, der Trainer von stellt den Emre Can dann zu den Linien. Da spielt ein Moped gegen einen Tausender Kawasaki. Das ist dann, da brauchst du nicht wundern, dass der drei Knepfmocken dort.
Aber als Realfan muss ich natürlich eine Frage nachschicken, was glaubst du, wie wird es mit David Alaba weitergehen? Wann kommt er, kommt überhaupt noch? Wie siehst du die ganze Geschichte Alaba Real?
Ja, Alaba Real, wir brauchen jetzt nicht über David Alaba reden. Ich glaube, er wird zurückkommen. Ja, der wird zurückkommen, weil der einfach gut aufgehoben ist und er ist ein Vollprofi, der, glaube ich, jeden Tag rein investiert, damit er zurückkommt. Ich wünsche, dass er so schnell wie möglich wieder am Platz steht, aber wann er zurückkommt, können wir, glaube ich, jetzt schwer sagen.
Gut, aber das 0-4 im El Clásico hat sogar bis auf die hohe Warte nachgewirkt. Das haben wir jetzt gesehen. Der Ferdl will noch wissen, was sagst du zur Entwicklung von Vienna 2 in der Stadtliga? Das haben wir eh gesprochen. Tabellenführer, du hast auch gesagt, was ihr vorhabt mit der Vienna 2 und du hast doch auch gut argumentiert, wie die jungen Spieler sich entwickeln sollen. Andi, jetzt musst du ein bisschen was arbeiten. Üblich deine Tipps der 12. Runde. Wir haben die 12. Runde, das heißt, wir haben einmal den ersten Durchgang schon vorbei. Das sind jetzt die Rückspiele und am Wochenende sind sehr interessante Partien Programm. Vor allem, es fängt am Samstag an mit Salzburg gegen GRK. Der GRK ist weiter ohne Sieg. Die haben gleich in der ersten Partie eigentlich als Aufsteiger daheim 3-2 verloren gegen die Salzburger, wobei sie 2-0 hinten waren nach wenigen Minuten und dann 2-2 und da Salzburg schon nicht so überzeugend war. Was tippst du dieses Mal? FC Salzburg gegen GRK.
Ja, eigentlich zwei Mannschaften, die verschiedene Krisen haben. Beim GRK ist halt so, dass sie eigentlich in die Meisterschaft gut eingestartet sind, mit einem 3-2 gegen Salzburg zwar verloren, aber 2-0 aufgeholt und. Da hat man geglaubt, also der GRK, der wird auch in dieser Liga seine Punkte machen. Sie machen sie auch, aber sie haben noch keine 3 Punkte gemacht und das wird sie auch jetzt in Salzburg. 2-1 für Salzburg.
Okay. Nächste Partie, Lass gegen Hartberg.
Habe ich das lang geredet?
Nein. Trainerdebüt von Poms war mit meinem X, aber ja. Du hast es auch gut erklärt, habe ich gesagt.
Ich spreche heute wieder Josef Hickersberger. Zwischen seinen Worten spielen die Oberkreiner. Also da haben wir Lars gegen Hartberg, das ist ein klares Unentschieden, 1-1.
Okay, überrascht mich, hätte ich anders tippt, aber dein Tipp ist 1-1 bei Lars gegen Hartberg. Nächste Partie, Sturm gegen Rapid, Spitzenspiel. Erster gegen Zweiter, mehr Spitzenspiel geht aktuell nicht, so wie auch in der zweiten Liga am Freitag am Abend mit Admira gegen Riet. Was tippst bei Sturm gegen Rapid?
Sturm gegen Rapid ist trotz allem am Ende setzt sich die Klasse von Sturm Graz durch. Ich glaube, dass sie in der Breite trotzdem noch mehr ein bisschen besser aufgeführt sind wie Rapid. Rapid kommt mit Euphorie zwar daher, aber ich glaube, dass Sturm 2-1 gewinnt. Und bei Admira gegen Ried gewinnt Admira. 3-0.
Muss ich dich fragen, als ehemaliger Rapidler, ich meine, er hat violettes Blut drinnen, Sturm gegen Rapid, wie lautet dein Tipp da?
Ich glaube, 1-1.
Und bei Admira gegen Ried, was eine wichtige Partie ist bei euch in der Liga?
Ein Xer.
Ah, zwei Xer.
Ja, das wünscht er sich, dass er zuwerten kann. Nein, das ist ein Wunschgedanke.
So, am Sonntag werden Ständchen noch gesungen in Klagenfurt, wenn Klagenfurt gegen WRC spielt. Wir haben die spezielle Konstellation, dass sie jetzt im Cup im Lavantal spielen, in Wolfsberg. Am Sonntag steht am Programm Austria Klagenfurt gegen WAC, da ist noch was gut zu machen, weil in der ersten Runde war es ein 1-4 und bumm, das war ein schöne Watschen. Was erwartest du denn mal?
Ganz knapp 20 für Klagenfurt.
Okay. Wie es geht Tirol gegen Altach?
Überraschenderweise schießt Tirol einmal ein Goal, aber sie verlieren trotzdem 20 gegen Altach.
Okay, und der Abschluss ist deine Austria, man muss sagen, Tabellenplatz 3. In solchen Höhen haben wir die Austria lange nicht erlebt. Austria gegen Blau-Weiß-Linz?
Ja, da wird die Heimstärke der Violetten ausschlaggebend sein. Wird ein knappes Ergebnis, aber ich glaube, dass die Austria 20 gewinnt.
Die Liga ist sehr eng, sehr ausgeglichen durch das, dass die Salzburger nicht so performen. Wie ist dein Fazit nach dem ersten Durchgang?
Durchwegs erwartbare Sachen. Was halt nicht zu erwarten war, war die Krise, die in Salzburg stattfindet. Also das war nicht so zu erwarten. Es war auch nicht zu erwarten für meine Begriffe, dass der GRK sich so extrem schwer tut mit dem Einkommen in die Liga. Weil wenn man das beobachtet, voriges Jahr in der zweiten Liga wirklich dominant aufgetreten. Und da hat man schon geglaubt, dass das geht sich aus, auch in der Bundesliga. Ist im Moment ein bisschen schwieriger. Werden wir schauen, müssen wir weiter beobachten, aber die werden irgendwann, wenn sie mit Gewinner kommen. Ansonsten sieht man halt, die Blau-Weiß-Linz hat sich extrem gut weiterentwickelt, hat einen richtig guten Fußball gespielt und der Trainerwechsel dann beim LASK war auch nachvollziehbar. Werden wir schauen, was das in Zukunft bringt. Jetzt ein Schoppeser Arbeit wird ja irgendwann einmal am Anfang zum Greifen. Man sieht ein bisschen Entwicklung, aber noch nicht so das, was er sich so vorstellt. Und auch der Trainerwechsel in Hartberg natürlich. Dann ist dort mein Freund der Schmiede gekommen. Und 4 Matches, 3 Siege spricht halt für sich. Überraschungen, für mich nicht überraschend Rapid. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich schon so erwartet, weil sie halt am Markt richtig gut eingekauft haben und sie richtig gut verstärkt haben, dermal.
Du hast sie nach der ersten Runde schon ein bisschen schimpfen lassen müssen, weil du einen Dreikampf ausgerufen hast, weil du gesagt hast, Rapid spielt vorne mit, weil du eben überzeugt hast von der Mannschaft.
Ich bin ahnungslos. Es wird auch jetzt wieder einen Shitstorm geben, weil ich nur mal 20er sind gegen Rapid.
Memo, wer wird Meister oben? Traust du das Rapid zu?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der Mekler hat da richtig gute Arbeit gemacht. Die Spieler, die er geholt hat, die greifen voll. Ja, das ist im Vergleich zu den letzten Jahren, glaube ich, richtig gut.
Und bei dir in der Liga, wo wird die Wiener am Ende wieder Dritter sein und wer wird Aufsteiger?
Das werden wir dann sehen.
Okay, gut. Wir werden sehen, wenn wir als nächste Woche als Gast haben. Vielleicht laden wir uns wieder einmal eine Journalistenlegende ein. Könnte sein, dass der Hans Huber vom ARF vorbeischaut. Schauen wir mal. Ich bedanke mich bei dir, Memo. Euch eine schöne Woche, schönes Wochenende. Verlängertes Wochenende ist es zwar nicht, aber am Freitag Feiertag. Und Memo muss am Sonntag um 10.30 Uhr in Kapfenberg beim Lowlines Live-Spielraum. Hier alles Gute gegen St. Peter an der Au. Schönes Wochenende, gesund bleiben. Bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andi Ogris.